Jetzt hast du also Erfolg. Wie wird man erfolgreich? Das war, was du lernen wolltest. Das war so der Filter, nach dem du deine Gäste ausgesucht hast. Ab wann kam dir denn der Gedanke, dass der Podcast selbst ein Erfolg oder ein Beitrag zu deinem Erfolg darstellen könnte?
Ja, lange Zeit gar nicht. Es war, also so richtig realisiert habe ich es, glaube ich, so ab Folge 40, 45, dass ich da gerade mir eigentlich meine eigene Wissensdatenbank
Liebe Hörer und Hörerinnen
aufbaue.
des Little Talk Podcasts, mein Name ist Matthias Monreal. Ich habe die Ehre, den heutigen Little Talk Podcast zu hosten, denn es handelt sich um die 300. Folge. Und da ist es also Tradition beim Little Talks Podcast, dass der Robert selbst zum Gast wird. Also Robert, willkommen.
Vielen Dank. Mich freut es, dass du das machst.
Ja, sehr gern. Also du hast mich angefragt, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, das war die richtige Wahl. Wir werden dann sehen in ungefähr 45 Minuten, ob das gepasst hat. 300 Folgen, Robert, meine erste Frage. Wie fühlt sich das an? Kommt da Geburtstagsfeeling auf?
Ja, schon. Sehr. Ich hätte nie gedacht, dass 300 Folgen werden, um ehrlich zu sein. Von dem her bin ich sehr stolz darauf und das war eine schöne Reise bis hierher.
Ja, ich glaube, stolz sein kann man auf jeden Fall. 300 Folgen ist eine ganze Menge. Also es ist ja praktisch über was, 5 oder 6 Jahre, jede Woche eine Folge so ungefähr.
Genau, ja.
Und wenn man schaut, die anderen großen Podcasts, ich glaube, der Joe Rogan, der hat dann doch ein bisschen mehr, aber viele, also du bist praktisch im Bereich der etablierten Podcasts damit, oder?
Sozusagen, also ich glaube, ich habe mal eine Statistik gehört, dass 80% der Podcasts schon nach der Folge 20 aufhören. Von dem her, der Gedanke war schon auch ziemlich am Anfang mal da, wie lange macht man das, wie geht es weiter, wie entwickelt sich das ganze Format. Von dem her hatte ich das große Glück, einfach immer diese Willenskraft auch aufzubringen oder auch einfach in das Unbekannte reinzustarten und sich auch auf das Unbekannte einzulassen. Und von dem her freue ich mich, dass es jetzt einfach 300 Folgen sind.
Jetzt hast du gerade selber gesagt, am Anfang hättest du das natürlich nie gedacht. Was hast du denn gedacht am Anfang, als du dich entschieden hast, einen Podcast zu starten? Was war da so die Vorstellung?
Ich wollte eigentlich nur von anderen Personen lernen, aber ich wusste nie, wann die Reise abgeschlossen ist. Und am Anfang war es ja sehr sporadisch, würde ich jetzt mal sagen, wenn Zeit da war oder wenn ich zufälligerweise eine interessante Person kennenlernte, habe ich gefragt, machen wir einen Podcast? Das war ungefähr bis Folge 17, 18 so. Und dann kam ja Covid. Und eigentlich durch Covid habe ich immer gedacht, okay, da könnte man ja eigentlich mehr daraus machen. Also es gibt ja ein Format und warum nicht dieses Format verwenden? Und dann habe ich halt einfach angefragt, Menschen mal zu fragen, die was außerhalb von meinem Bekanntenkreis sind, weil im Endeffekt habe ich so angefangen, Leute in meinem Bekanntenkreis. Und dann hat sich das halt immer mehr weiterentwickelt und eigentlich seit dieser Folge 19 müsste es dann Folge dessen gewesen sein, ist wirklich jede Woche am Freitag eine Folge online gegangen. Und natürlich gibt es dazwischen immer wieder mal den Gedanken, sollte ich weitermachen, weil es ist natürlich, man braucht wöchentlich eine Folge. Das ist einfach Fakt. Und dann ist es ja eher noch regional, also eher tirolspezifisch. Das heißt, um es noch einzuschränken, man braucht jede Woche noch eine spannende Persönlichkeit aus Tirol oder mit Tirolbezug. Das macht es nicht einfacher. Und doch war dann immer wieder so diese innere Stimme da, einfach weiterzumachen. Und man weiß ja nie, wo man landet. Und es waren viele Gespräche dabei, wo ich mir nie gedacht hätte, dass die stattfinden. Und es waren auch viele Menschen dabei, wo ich nicht gewusst habe, dass Tirol überhaupt solche Menschen beherbergt. Also von dem her war wirklich viel Spannendes dabei.
Also eine richtige Entdeckungsreise.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Jetzt hast du gesagt, Lernen war am Anfang dein Ziel. Also du hast in deinem Bekanntenkreis Menschen gefragt und interessante Gespräche geführt. Was wolltest du da lernen? Was war da dein Ziel?
Am Anfang, was ist Erfolg? Tatsächlich. Also natürlich auch Unternehmertum, aber was ist Erfolg? Warum? Ich bin damals mit 21 Jahren in die Selbstständigkeit mit dem Glaubenssatz, Erfolg benötigt man so sehr wie die Luft zum Atmen. Das ist jetzt nicht gerade das beste Gedankengut, was man mitnehmen kann in die Selbstständigkeit. Es war halt eher so ein Mangelgefühl. Und ich war halt schon eher der sehr Ehrgeizige, würde ich jetzt sagen, der was halt sehr erfolgsgetrieben war, halt ständig gearbeitet etc., um halt eben zu erfahren, was ist Erfolg. Und dieses Erfolgsthema war ganz, ganz klar auf monetäre Dinge bezogen, beziehungsweise auch auf materielle Dinge bezogen. Und ich war immer Podcast interessiert und ich dachte mir, irgendwie will ich erfahren, wie denken andere Leute über Erfolg? Was sind ihre Werte? Was sind ihre Überzeugungen? Was ist ihre Geschichte? Und so hat es dann angefangen und das Interesse besteht auch heute noch. Und ich wähle auch im Prinzip meine Gäste und Gästinnen so auch aus, einfach mit Themen, wo ich sage, das würde mich jetzt interessieren. Also ist sehr egoistisch gedacht. Ich denke halt immer, was möchte ich lernen? Und was für Themen interessiert mich gerade? Und dann sind halt eben auch Mediziner zum Beispiel oder Medizinerinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in den Podcast gekommen, weil halt mich da auch auf einmal diese Dinge interessiert haben, abseits vom Unternehmertum beispielsweise.
Und jetzt hast du also Erfolg. Wie wird man erfolgreich? Das war, was du lernen wolltest. Das war so der Filter, nach dem du deine Gäste ausgesucht hast. Ab wann kam dir denn der Gedanke, dass der Podcast selbst ein Erfolg oder ein Beitrag zu deinem Erfolg darstellen könnte?
Ja, lange Zeit gar nicht. Es war so richtig realisiert habe ich es, glaube ich, so ab Folge 40, 45, dass ich da gerade mir eigentlich meine eigene Wissensdatenbank aufbaue, mehr oder weniger. Und je mehr Folgen dann eigentlich ab diesem Zeitpunkt dazugekommen sind, desto mehr kam immer der Gedanke, am Ende des Tages bin ich ein Produkt. Also jedes Wissen, was ja zu mir kommt, man ist ja dann ein Ergebnis daraus. Also alles, was ich weiß, ist ja ein Ergebnis aus Erfahrungen, Büchern, Gesprächen etc. Und das ist mir erstmal so nach 40 Folgen ungefähr bewusst worden.
Das erinnert mich so ein bisschen an ein Fellow Podcaster, den Tim Ferriss, The Tim Ferriss Show, oder? Tools of Titans hat er geschrieben. Also ich glaube, bei ihm war die Motivation, glaube ich, auch ganz ähnlich, oder? Der wollte also, er sagt dann irgendwie Deconstructing Successful Personalities, oder? Aus allen Bereichen, Sport, Entrepreneurship, Business, Politik, Entertainment, was auch immer. Würdest du sagen, das ist so ähnlich bei dir gelagert? Und ist das eine ähnliche Motivation gewesen, wie die vielleicht vom Tim Ferriss?
Ja, schon.
Und was hast du lernen können bisher? Hast du eine Tools of Titans Sammlung, eine persönliche sozusagen?
Also lernen habe ich viel können. Interessant war halt dann eigentlich das Thema Erfolg definitiv, weil es ja dann eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Erfolg gibt. Es gibt ja den äußerlichen Erfolg und es gibt den inneren Erfolg. Und da kommt man schon irgendwann, niemand sagte das so präzise. Es gibt äußeren Erfolg, inneren Erfolg. Also das war schon ein Forschungsprojekt, was ich da irgendwie geleitet habe. Und es hat halt so ein paar Personen gegeben, wo halt die Synergie sehr groß war, wo halt einfach eine extreme Sympathie und auch wirklich sehr viel Kontakt auch nach dem Podcast noch vorhanden war. Und dann habe ich mir gedacht, warum ist das eigentlich so? Also warum besteht das so ein großes beidseitiges Interesse? Was fasziniert auch mich so stark an dieser Person? Also natürlich bin ich an allen Personen interessiert, aber da war schon ein besonderes Gefühl. Und dann habe ich das irgendwann versucht herunterzubrechen und dann habe ich halt immer mehr festgestellt, dass diese zwei Arten von Erfolg ausschlaggebend sind, dass die Menschen auch einfach den inneren Erfolg hervorheben, wo sie sagen, mir geht es darum, wie erfüllt ich bin, mir geht es vielmehr darum, welche Werte ich habe, mir geht es vielmehr darum, welchen Beitrag ich leiste oder auch wie gegenwärtig ich während des Tages bin oder auch wie gut ich meine Beziehungen manage. Und das ist schon ein bisschen ein anderer Ansatz, weil es halt mehr um das Innere geht, um das Innenleben, als wie um äußere Erfolgsfaktoren. Und das war eigentlich so mit eins der größten Learnings, was ich da mitnehmen habe können, dass halt eben Erfolg nicht nur im Außen ist, sondern vielmehr im Innen abspielt. Und Eckhart Tolle, auf den bin ich dann auch durch den Podcast gestoßen, hat ja auch im Buch Eine neue Erde geschrieben, was die Welt dir gerne verschweigt ist. Du kannst nie erfolgreich werden, du kannst nur erfolgreich sein, weil es eben nichts Erfolgreiches gibt, als wie einen gegenwärtigen Moment, den man wirklich mit Achtsamkeit lebt.
So ähnlich wie mit dem Glück, das kann man noch nicht werden, oder?
Genau, ja. Ja, definitiv, ja.
Also dein Begriff oder dein Verständnis von Erfolg hat sich verändert über die 5 oder 6 Jahre des Podcasts jetzt.
Ja, definitiv, ja.
Was waren da so die ausschlaggebenden Momente?
Ja, zum einen hat einmal eine Person zu mir gesagt, dass jede Form des Extremen eine Art der Trennung ist, eine Form der Trennung ist. Und das hat mich damals schon getroffen, weil sehr viele Extremitäten einfach im Leben vorhanden waren, auch aufgrund der Gewohnheiten. Und dann mal kritisch zu hinterfragen, macht das denn alles Sinn? Und auch kritisch die Frage zu stellen, mag ich mich denn so, wie ich bin? Das hat schon einiges ausgelöst.
Und da hast du dann hinterfragt, was für dich Erfolg bedeutet.
Und auch, was ich tun kann, um in den Spiegel schauen zu können und sagen können, alles ist gut, so wie es ist. Weil das war damals wirklich ein Problem. Also jeden Tag in den Spiegel zu schauen und zu sagen, man muss mehr leisten, ist jetzt nicht die beste Motivation oder ist halt jetzt nicht gerade, das kann vielleicht auf kurze Frist funktionieren, aber es zerrt natürlich sehr an der Energie. Also ich glaube, das sollte schon einhergehen, dass man auch mit sich selbst gut leben kann. Das konnte ich halt zu dem damaligen Zeitpunkt nicht.
Thema Leistungsdruck, Produktivität, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen, aber zunächst noch weiter zum Podcast. Also da interessiert mich so, wenn du sagst, du hast also mit Leuten gesprochen, die dir praktisch interessant erschienen und von denen du viel lernen konntest, die tatsächlich irgendwo dazu beigetragen haben, dass sich dein Weltbild ein bisschen verändert oder zumindest deine Vorstellung von Erfolg oder von gutem Leben sich weiterentwickelt hat. Das klingt jetzt so wie so ein Club von Mentoren, den du da angesammelt hast oder aufgebaut hast. Würdest du das so bezeichnen?
Ja, definitiv, ja. Das war, es ist was unglaublich Schönes, weil ich immer wieder daran denke, dass all diese Gespräche, was ich führen habe können, also man, wie gesagt, am Anfang, man weiß ja nicht, wo man rauskommt. Und auch wie sich die Fragen über die Zeit verändert haben, also auch die Interessensgebiete, wie sich die verändert haben und wo sich dann eigentlich immer mehr die Gespräche hinentwickelt haben oder auch dann wieder wegentwickelt haben oder was mich dann interessiert hat, wo dann die Neugierde war, das ist schon, ich glaube, dass das zu einem gewissen Teil das Leben ausmacht, also einfach immer neugierig zu sein und zu schauen, was kann ich von anderen Menschen lernen. Eine weitere großartige Lektion, was ja auch dahinter steckt, ist, kein Gespräch ist langweilig. Es ist nur langweilig, wenn man nicht gegenwärtig ist. Also kann man sehr gut mal messen, ob man gegenwärtig ist oder nicht, wenn etwas langweilig ist. Und das war ja auch eine Schule, einfach viel mehr Achtsamkeit zu praktizieren, eben um gutes Zuhören praktizieren zu können. Und das hilft natürlich auch ungemein im Leben, wenn man anderen bedingungslos zuhören kann. Das hilft.
Da gibt es auch den Spruch, Menschen werden interessant, wenn man sich für sie interessiert, oder?
Definitiv, ja.
Und wie kommst du jetzt zu den Gästen? Also ich habe mal so ein bisschen geschaut. Ich glaube, so ein Schwerpunktthema ist schon Unternehmertum, oder? Also viele Unternehmer und Gründer, Gründerinnen sind dabei bei deinen Gästen. Wie kommst du zu deinen Gästen? Anfangs hast du gesagt, Freunde und Bekannte. Und dann fragst du ein paar an und überlegst dir, wer könnte spannend sein? Wonach suchst du aus?
Also ja, ich frage einfach an der E-Mail. Ab und zu gibt es da Empfehlungen oder ab und zu lerne ich Menschen durch Events oder irgendwo außerhalb oder im Fitnessstudio etc. kennen. Aber das meiste ist einfach über E-Mail. Und grundsätzlich so eine große Veränderung war damals bei der Folge 51 müsste es gewesen sein mit der Uli Ehrlich. Die ist von der Sportalm Kitzbühel, ist die Inhaberin, Geschäftsführerin von der Sportalm Kitzbühel und die habe ich damals angeschrieben. Mit einer Wahrscheinlichkeit, dass ich gedacht habe, unter 10%, dass ich da überhaupt eine Rückmeldung bekomme. Und das habe ich am Freitag dann, habe ich E-Mail geschrieben und am Montag schrieb sie zurück, wann möchtest du nach, oder wann wollen sie nach Kitzbühel kommen? Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn die Frau Ehrlich zusagt, dann kann ich ja eigentlich alle Personen anfragen, die was ich anfragen möchte. Und dann habe ich mich halt immer mehr getraut und immer größere Personen angefragt, also vom unternehmerischen Kontext her, von der Unternehmensgröße her und habe halt immer mehr angefragt und immer mehr angefragt und so ist es halt dann eigentlich immer größer geworden. Also ich glaube, der größte Gast und die größte Gästin ist, glaube ich, Maximilian Riedl als Gast durch die Riedl Weinglas-Firma und auch durch seinen Instagram-Kanal, der was er mittlerweile über 500.000 FollowerInnen zählt. Und auch die Maria Hauser vom Stanglwirt, weil Stanglwirt natürlich ein sehr repräsentativer Name ist und alle Welt kennt mehr oder weniger den Stanglwirt. Also ich glaube, das waren so die mitunter die zwei größten Namen. Und Matthias Strolz war wahrscheinlich auch einer der bekanntesten.
Also mittlerweile, man lehnt nicht mehr ab, wenn man angefragt wird.
Ja, gibt es immer noch. Also gibt es immer noch derzeit. Die Gründe sind aber dann unbekannt.
Okay.
Kann auch sein, weil ich schicke ja immer zwei Referenzen dazu, wo ich sage, wenn Sie sich ein besseres Bild verschaffen wollen, dann hören Sie sich folgende Folgen an mit Person X, mit Person Y. Und da habe ich schon gedacht, ja gut, vielleicht war halt einfach in dem Moment, weil meistens sind es ja selbe Industrie oder man denkt, man kennt sich und man weiß ja nie, was haben die Menschen für Beziehungen zueinander. Kann man jetzt auch einfach nur so interpretieren, aber da kann es natürlich auch sein, dass zum Beispiel jemand sagt, nein, wenn der im Podcast war, möchte ich nicht im Podcast sein. Ich weiß die Beweggründe teilweise nicht, aber es gibt immer noch Absagen, die gibt es schon.
Also mittlerweile ist es also so etabliert, du musst natürlich dann schon ein bisschen schauen, oder? Es gibt ein bisschen Brand, oder? Es gibt ein Publikum wahrscheinlich, was auch irgendwo in gewisser Weise bedient werden will. Du hast deine Interessen, du möchtest interessante Gespräche führen. Wie grenzt du das thematisch ein oder wonach richtest du dich? Gibt es Publikumswünsche?
Gibt schon, aber wie gesagt, ich bin da sehr egoistisch und denke mal, was passt zu mir. Okay. Ja, genau. Das ist eigentlich so der Zugang. Also natürlich stellt man sich die Frage, was könnte andere interessieren, andere Menschen oder Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber grundsätzlich ist es halt immer ein freies Gespräch. Also ich weiß ja nie, wie sich das Gespräch weiterentwickelt. Du warst ja selbst bei mir im Podcast und hast die Erfahrung gemacht, ich habe keine Fragen. Also ich habe eine Einstiegsfrage und ich habe die Abschlussfrage, die ist immer dieselbe Frage und das war's. Und was dazwischen passiert, das ergibt sich dann einfach. Und mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Das kommt da immer darauf an, an die Tagesverfassung oder vielleicht, was ist jetzt gerade für Thema präsent bei der jeweiligen Person. Ich glaube, ein Gespräch zu planen ist irrsinnig schwierig. Also mir liegt es nicht zu sagen, okay, mit dieser Intention gehe ich rein und genau das will ich erfahren. Für mich geht es halt dann eher im Gespräch darum herauszufinden, was würde mich jetzt interessieren.
Ich glaube, das ist ja allgemein das Spannende an Podcasts, oder? Das ist in gewisser Weise, also es gibt wahrscheinlich schon bei den meisten Podcasts irgendwo einen zeitlichen Rahmen, aber so diese Longform-Unterhaltung einfach, die so dahin fließt, mal spannender, mal weniger spannend, aber die frei sich entfaltet, das ist, glaube ich, das Spannende überhaupt am Podcast-Format. Gibt's da Vorbilder in der Podcast-Welt? Wen würdest du so als Lieblingspodcast nennen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist kein Podcaster tatsächlich, aber ich habe sehr, sehr lange, also ich mag ja Fußball wahnsinnig gerne und einer meiner Lieblingspodcasts, mittlerweile höre ich ja tatsächlich keine Podcasts mehr. Einer meiner Lieblingspodcasts war immer Reif ist live, also mit Marcel Reif, das war ehemaliger Fußballkommentator, der war auch bei Premiere, beziehungsweise ich glaube, er war sogar bei Sky dann noch zusätzlich. Und der hat rhetorisch unfassbare Fähigkeiten und diese Ausdrucksweise, die hat mich immer fasziniert. Also wie jemand so rhetorisch bewandert sein kann und eigentlich aus jeder Frage so schöne Sätze formen kann, das hat mich immer fasziniert. Und natürlich auch die Fußballthemen, aber Faszination, Sprache, Rhetorik, da hat er mich einfach immer fasziniert. Das war schon sehr spannend, immer ja, dem zuzuhören.
Fußball ist jetzt natürlich sehr fokussiert, oder? Dann ist halt ein Themengebiet, oder? Ich bin da gar nicht bewandert, muss ich sagen. Aber wenn du jetzt sagst, Menschen, die dich interessieren, erfolgreich sind, von denen man was lernen kann, da habe ich eben, wie gesagt, an den Tim Ferriss gedacht, aber wie schaut es aus mit den anderen Großen, so Joe Rogan oder Lex Friedman oder so? Da gibt es ja doch einige, die, sagen wir mal, ein ähnliches Klientel sozusagen an Gästen haben, sagt man da Klientel, oder eine ähnliche Gruppe von Gästen haben, oder? Sind das Podcasts, die du dir anhörst oder die du magst, die du als Vorbild vor dir siehst oder nicht?
Ich würde mich nie mit diesen Podcasts vergleichen, also das wäre sehr anmaßend. Natürlich denkt man, okay, wow, die haben schon sehr große Namen. Natürlich. Was mir aber aufgefallen ist, es geht nicht immer um die Namen, sondern halt auch viel um das Thema, weil vor allem in Tirol, das ist mir aufgefallen, es gibt unfassbar kluge Menschen und großartige Unternehmen, die kennt niemand. Mhm. Und das ist ganz interessant. Ich denke da immer an den lieben Walter Mittermüller mit Elektroterminal. Eins der größten Industrieunternehmen in Tirol, kennt fast niemand. Ist ein Hidden Champion im Endeffekt. Die sind in jeder Küche mehr oder weniger verbaut aufgrund dieser elektromechanischen Elemente, die was sie in Tirol am Baggersee produzieren, aber so richtig kennt tut die niemand. Und das finde ich eigentlich interessant, dass es so viele interessante Menschen gibt, die was fast niemand kennt und die dann irgendwie herauszufinden, das ist für mich die Faszination. Und natürlich ziehen sehr viel große Namen bei anderen Podcasts, also von dem gehe ich einfach stark aus. Was mir halt erfahrungsgemäß aufgefallen ist, vielleicht ist die Person jetzt in diesem Moment nicht relevant anzuhören, für Zuhörer und Zuhörerinnen, aber halt dann über die Recherche, also irgendwann unweigerlich stößt man auf die Person und es gibt halt dann meistens nur einen Podcast über die Person und die waren halt dann bei mir. Also von dem her ist für mich eher so die Kunst darin, die außergewöhnlichen Menschen herauszufinden aus Tirol oder mit Tirolbezug Und da gibt es schon noch einige. Also du kennst ja natürlich Charlie Fleisner, man kennt ihn. Das war auch so etwas, wo ich nicht gewusst habe, wer ist das und woher kommt er? Und derweil hat er halt einen unfassbaren Werdegang, genauso wie der Hermann Hauser. Und die dann herauszufinden und anzufragen und ein Gespräch zu führen, das ist halt für mich die große Faszination.
Okay, das klingt ja fast nach einem journalistischen Interesse, oder? So auf der Suche nach der interessanten Persönlichkeit, der spannenden Biografie. Also als ob das praktisch einen Großteil des Spaßes dabei ausmacht.
Definitiv, ja.
Mhm. Ist Journalismus was? Also ich weiß gar nicht, ob man Podcasts ja schon irgendwo erweitert in den Journalismus hinein zählen würde oder viele Podcasts wahrscheinlich als ein neues Format im Journalismus. Würdest du dich als Journalisten sehen? Ist das ein journalistisches Interesse, was dich treibt?
Würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist halt einfach ein persönliches Interesse und für mich war halt immer, es gibt halt viele spannende Personen. Also ich bin mir jetzt sicher, wenn wir irgendwo durch Innsbruck gehen, an irgendeiner Tür klingeln, gibt es auch wahnsinnig viele spannende Persönlichkeiten, was sehr viel zu erzählen haben. Und das ist halt einfach so das Grundinteresse an anderen Personen, an den Geschichten von Personen, was haben die erlebt. Weil das muss ja nicht immer das große Unternehmen sein, was Menschen aufgebaut haben oder übernommen haben, sondern es geht ja auch darum, was haben sie gelernt. Und man kann ja viel mehr lernen in den meisten Fällen, wenn man gescheitert ist, als wie wenn was erfolgreich ist, weil da muss man ja mehr kritisch hinterfragen, warum bin ich denn gescheitert? Und das ist schon interessant, also einfach dieses Interesse, Menschen zu finden, die was halt einfach viel erlebt haben, viel gesehen haben, viel gemacht haben und die was jetzt nicht unbedingt den Allerweltsnamen haben, wo die Leute sagen, ja natürlich kenne ich den.
Mhm. Hast du ein Gefühl dafür, was im Publikum bei deiner Hörerschaft besonders gut ankommt? Könntest du das abschätzen? Welche Podcasts werden am meisten gehört?
Quantenphysik ist tatsächlich sehr gut angekommen.
Okay.
Mit dem habe ich weniger gerechnet, um ehrlich zu sein. Also ich war sehr interessiert an dem Thema, weiß nichts über das Thema. Wohlgemerkt, der Herr Blatt hat gesagt, niemand weiß etwas über Quantenphysik und Quantenmechanik. Aber ich glaube, dass es auch darum geht, einfach so ganz spezifische Themen immer wieder herauszubekommen, weil Unternehmertum ist ja, kann man schon auf einen Grundnenner herunterbrechen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber so wissenschaftliche Themen, die was ganz konkret in ein Thema reingehen, wie zum Beispiel auf seltene Krankheiten mit dem Dr. Huber, das waren schon auch sehr, sehr spannende Folgen, wo auch sehr viele Rückmeldungen gekommen sind, weil das halt sehr, sehr spezifisch ist auf ein Thema und weil ich halt das große Glück hatte, da die richtigen Personen kennenzulernen, die was halt einfach auch wahnsinnig gerne ihr Wissen und sehr, sehr gut, das muss man auch betonen, sehr, sehr gut ihr Wissen weitergegeben haben. Also klar, verständlich, gut formuliert, so dass es auch wirklich greifbar ist zum Zuhören.
Jetzt hast du eben gesagt, du bereitest dich also im Sinne von Fragen, die du stellen möchtest, gar nicht vor. Du hast keine Fragen, eine Eingangsfrage und eine Abschlussfrage. Aber bereitest du dich thematisch dann vor oder auf die Person hin spezifisch? Also ich stelle mir vor, wenn man jetzt über Quantenphysik spricht und gar nichts davon weiß, dann wie kann das Gespräch dann praktisch im Gange gehalten werden? Also bereitest du dich vor?
Um ehrlich zu sein, nein. Tatsächlich beim Dr. Lukas Alfons Huber ist es so, der ist bekannt für Krebsmedizin. Und ich bin ja eigentlich mit der Intention hingegangen, ich möchte über Krebs reden. Das war ja eigentlich die Grundintention. Dann hat er gesagt, ich habe ein anderes Thema und zwar seltene Krankheiten, weil das ist ein Thema, die sind gar nicht so selten. Seltene Krankheiten, er hat da sehr viele Zahlen genannt, aber es ist ein Thema, über die fast niemand spricht. Also das ist eigentlich eine Gruppe an Menschen, die was auch keine Medikamente bekommen. Und deswegen hat er gesagt, er würde gerne über das Thema reden. So, und dann bin ich halt da gestanden und haben mir gedacht, ja gut, dann reden wir halt über das Thema und stell halt jetzt einfach eine andere Einstiegsfrage. So, und ab dem Moment habe ich es eh nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Und bei Quantenphysik, also ich habe einen Bekannten, der kennt sich mit Quantenphysik aus und da habe ich halt so ein paar Informationen bekommen und das war es im Endeffekt. Ich musste dann auf Dr. Blatt warten. Und da war halt auch noch so eine Zeitschrift über Quantenmechanik. Also ich habe mich nur kurz vorher 5 Minuten eingelesen in das Thema über eine Zeitschrift. Aber das hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das ist ja das Wichtige, bei jedem Gespräch zu wissen, ich weiß nichts. Also das denke ich mir immer und immer und immer wieder. Ich weiß nichts, weil dann kommen ja eben diese spannenden Fragen und auch dieses Interesse, was könnte ich als nächstes fragen? Weil wenn man sich, je besser man sich vorbereitet, desto gestellter ist es meiner Meinung nach. Weil man halt ja, dann halt schon weiß, wie war der Werdegang, und dann sagt man eh, also geschlossene Fragen, ja, und dann war das ja so und so, mhm, oder? Und dann sagt die Person, ja, genau sowas. Und dann war das so und so, oder? Ja, ja, genau sowas. Und wenn man halt nichts weiß, dann muss man ja offene Fragen stellen, um überhaupt Informationen zu bekommen.
Spannend. Da ist man vielleicht auch näher beim Publikum, oder? Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass sich das Publikum auf das jeweilige Thema vorbereitet hat und fragt also genauso frei und naiv eigentlich wie die Zuhörer, oder? Das kann ich mir schon gut vorstellen,
dass ja, das gut klappt. Genau.
Jetzt hast du gesagt, mit dem Dr. Huber, da ging es eigentlich dann ja auch um gesundheitsökonomische Fragen. Also wie geht die Pharmaindustrie mit seltenen Krankheiten um? Wenn es um so gesellschaftspolitische Themen geht, das ist ja manchmal auch eine heikle Geschichte. Also wenn ich jetzt an die großen Podcasts denke, der Joe Rogan oder der Lex Friedman, die sind also da ja auch ein bisschen in Beschuss geraten teilweise, wem sie jetzt eine Plattform bieten, oder da gab es dann Kritik, dass sie nicht genügend nachgehakt haben, die Gäste nicht genug gegrillt haben, wenn es um kontroverse Themen ging, oder dass irgendwelche Conspiracy-Theorien praktisch verbreitet wurden über die großen Podcasts mit millionenfacher Zuhörerschaft, die also nicht irgendwo debunked wurden. Ja, also da gibt es ja Kritik. Wie gehst du mit sowas um, wenn du jetzt einen Gast hast und es kommt irgendwo ein Thema zur Sprache oder eine Sichtweise oder eine Weltanschauung, mit der du gar nicht übereinstimmst? Also forderst du deine Gäste heraus oder siehst du das eher als, ich gebe eine Plattform und unterhalte mich und höre mir an, was der Gast zu sagen hat? Wie gehst du damit um? Ist das was vorkommt für dich?
Zum Glück war es noch nie kontrovers, dass ich mir gedacht habe, oh, das wird jetzt schwierig. Zum großen Glück. Also ich würde auch nicht, wenn ich das Gefühl hätte, das könnte ein schwieriges Thema werden oder das ist eine schwierige Person oder das ist nicht mit meinen Werten vereinbar, dann würde ich da nie eine Anfrage schicken, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich schaue da halt wirklich, was resoniert mit mir, was denke ich passt zu mir und wo kann ich mich auch gut unterhalten, und ja, das ist dann eigentlich so die Entscheidungsfindung.
Mhm. Das ist jetzt so für dich in deinem Podcast. Wie siehst du das bei anderen? Also wie würdest du das beurteilen, wenn jetzt kontroverse Personen im öffentlichen Raum Plattformen bekommen und damit mehr Hörer erreichen, als es die großen Nachrichtenkanäle schaffen? Wie soll man damit umgehen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es, wie verkauft man etwas, ohne sich selbst zu verkaufen? Ich glaube, dass das ein guter Satz ist, weil wenn halt kontroverse Themen sind, die verkaufen sich natürlich gut. Und man merkt es ja auch schon, wenn man Spotify durchgeht bei den großen Podcasts, wie die Titel aufgebaut sind. Und ich stelle mir halt dann die Frage, hat man das wirklich nötig? Und was ich halt mache, also das ist meine Herangehensweise bei allem, was ich mache. Wenn ich halt irgendetwas schreibe oder einen Beitrag schreibe, stelle ich mir die Frage, angenommen, ich schreibe das jetzt an dich, lieber Matthias, würde ich mich dabei wohlfühlen, wenn da in der Schlagzeile steht, heute wäre ich fast gestorben, weil ich habe folgende Entscheidung treffen müssen, gehe ich links oder gehe ich rechts oder keine Ahnung was. Und wenn das nicht mit mir übereinstimmt und wenn ich mir denke, der Matthias, der denkt, was ist mit dem Robert los, dann kann ich das nicht machen. Und natürlich, also die verdienen natürlich alle Geld damit und man muss halt irgendwie schauen, dass man immer neue Gäste oder beziehungsweise Zuhörer und Zuhörerinnen generiert. Und ich glaube, dass das so das wahnsinnig Schwierige ist, weil es gibt einfach so viel Podcasts, muss man halt einfach sagen. Und es ist halt einfach mittlerweile, an Informationen scheitert es ja nicht. Also Informationen sind ja überall greifbar. Das heißt, man braucht ja kontroverse Themen, die was jetzt nicht unbedingt in Büchern oder in Blogartikeln zu finden sind. Man braucht ja dann etwas, was einzigartig ist. Und das sind halt meistens dann die kontroversen Themen. Und dann 3 Stunden über ein kontroverses Thema zu sprechen, das triggert natürlich, ja, und gibt natürlich auch dann vielen Menschen die Möglichkeit, einfach ganz andere Standpunkte wahrzunehmen, ganz andere Dinge zu erfahren. Und das ist natürlich ja ganz interessant, weil ich glaube, dass so eine Anhängerschaft auch durch Verletzlichkeit entsteht. Und wenn kontroverse Themen behandelt werden und das triggert dich, dann will man ja auch dranbleiben und mehr erfahren und mehr erfahren. Also ich glaube, dass das halt mit dem zusammenhängt. Aber du bist ja psychologisch besser bewandert. Also was ist denn deine Meinung dazu, Matthias?
Ich weiß nicht. Also ich finde es problematisch. Also auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn man sagt, man möchte eine Plattform bieten, man möchte ein Longform Format haben, in dem man so tatsächlich in die Tiefe gehen kann. Man möchte Menschen von verschiedener Seite her praktisch dich darstellen oder ihnen die Möglichkeit geben, sich darzustellen, auf andere Art und Weise, wie es vielleicht in diesem kurzen, knappen, ja, sonst Medienformat oder journalistischen Format möglich ist. Und auf der anderen Seite finde ich es schon sehr bedenklich, also weil eben doch diese große Gefolgschaften irgendwo, also weil man sehr viel Meinung damit bilden kann, oder? Und ich glaube, wenn man Menschen diese Plattform bietet, dann ist man schon irgendwo, glaube ich, verpflichtet, entsprechend kritisch nachzufragen und es nicht einfach nur wirklich dem Gast zu überlassen, was er davon sich gibt und was er sagt, sondern wenn die Dinge also kontrovers sind, dann glaube ich, muss man danach fragen. Und da ist eben die Frage, Podcasting, Journalismus, ja, ist das eine Teil des anderen? Also ist Podcast ein Teil von dem weiteren Begriff Journalismus? Und wenn ja, brauchst dazu irgendwo eine Ausbildung sozusagen oder eine Expertise? Ja, also Journalisten sind ja geschult und Joe Rogan ist kein Journalist, ist nicht geschult, oder? Der hat nur die Gabe und die Möglichkeit, also einfach lange, tiefe Gespräche zu führen, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob sie immer tief sind. Auf jeden Fall sind sie lang, die Gespräche beim Joe Rogan. Ja, also kontrovers. Ich bin mir auch nicht sicher, was da meine Antwort wäre.
Ja, vor allem im Gesundheitsthema, glaube ich, funktionieren ja die Themen sehr, sehr gut. Also man bekommt es halt immer wieder mit. Und es war ja auch damals wegen Covid, wegen der Impfung und so weiter, war das auch sehr, sehr kritisch gesehen. Wobei, das bezieht sich ja nicht nur auf Podcasts. Eigenverantwortung natürlich auch Zuhörer, Zuhörerinnen hinterfragen, stimmt das? Was kann ich tun? Ist das wirklich die Wahrheit? Weil das ist ja auch bei Büchern genauso. Es gibt halt auch ein Buch, wo halt nur drin steht, Eiweiß ist alles und Aminosäuren ist alles. Ja, aber gut, Kohlenhydrate werden dann schon auch nicht schlecht im Leben.
Ja.
Und einfach kritisch hinterfragen, ist das die Wahrheit? Weil man kann zwei Bücher, selbes Thema, komplett unterschiedliche Meinungen und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Aber auch immer kritisch hinterfragen. Und das, ich glaube, das ist auch das Problem bei Influencern und Influencerinnen, dass man halt gerne einfach das als Wahrheit übernimmt. Diese Person hat das gesagt, dann muss das stimmen. Ich glaube, es gibt noch ein größeres Problem bei Podcasts tatsächlich und das sind die Shorts, also dass man halt wirklich kleine Inhalte rauszieht und über Instagram, TikTok und so weiter verbreitet. Zum einen ist es für einen Podcast schlechter, meiner Meinung nach, weil man natürlich dann eigentlich die besten Aussagen hat, man ja dann schon im Reel-Format, dann braucht man ja nicht mehr 3-4 Stunden anhören. Aber zugleich hat man auch durch diese Shorts die Möglichkeit, wirklich Informationen innerhalb kürzester Zeit Millionen Menschen verfügbar zu machen, ohne dass jemals Millionen Menschen den Podcast anhören oder diese Informationen anhören, weil dass jemand bis 2 Stunden 50 zum Beispiel hört und genau da ist die Stelle relativ unwahrscheinlich, also vielleicht 50%, dass die den Podcast ganz durchhören, bei 3 Stunden wahrscheinlich noch geringer. Und dann werden halt auch solche Informationen einfach so noch gespreadet oder verteilt, das ist, glaube ich, auch noch sehr kritisch zu betrachten.
Also wenn sie völlig aus dem Kontext gerissen sind, oder? Und dann teilweise praktisch total missrepräsentieren, was der Mensch eigentlich gesagt hat.
Genau.
Das kommt ja auch vor.
Ja, genau, ja.
Okay, jetzt werden wir so ein bisschen umschwenken vom Thema Podcast hin zum Thema Produktivität, weil das ist ja ein großes Thema für dich zumindest gewesen. Und ich habe geschaut, in der letzten Jubiläumsausgabe, ich glaube, das war die 200. Folge, habe ich gehört, da habt ihr ja auch viel über Produktivität gesprochen. Und da wollte ich wissen, ist das immer noch ein großes Thema für dich? Stehst du immer noch um 3:50 auf? Wie sieht's aus mit der Produktivität?
Immer noch 3:45 mittlerweile. Einfach, weil der Gedanke da war, was passiert, wenn ich 5 Minuten früher aufstehe? Ja, es ist also, ich würde jetzt sagen, Thema Fokus ist für mich ein sehr, sehr großes Thema, weil das halt auch sehr viel mit Achtsamkeit zusammenhängt, mit der Gegenwärtigkeit. Bin dann eigentlich immer mehr von der Produktivität auch Richtung Fokussierung gegangen, weil ich würde jetzt mal sagen, nicht alles, was man macht, ist ja produktiv, aber alles, was man macht, kann man zumindest fokussiert machen. Das ist ja auch was Schönes. Also es ist mittlerweile mehr so dieses Fokusthema, das, was bei mir im Vordergrund steht.
Mhm. Also wir haben uns schon mal unterhalten über das Thema Produktivität. Ich kann es gut nachvollziehen. Also das ist auch was mich interessiert hat und auch noch interessiert. Aber ich bin mittlerweile so ein bisschen skeptisch geworden und auch nicht zuletzt wegen dem Buch 4000 Weeks von Oliver Berkman. Du hast es irgendwo da hinten wahrscheinlich im Bücherregal stehen.
Ja.
Das ist ja ganz spannend. Der war ja eigentlich auch ein Productivity Junkie, oder? Und hat in seinem Buch dann davon geschrieben, wie er also sich von dieser Sucht geheilt hat, sozusagen. Und sagt im Prinzip, dass also Produktivität ja nicht zu einem glücklicheren Leben führt. Also wenn man das Buch so ein bisschen zusammenfasst, zumindest in meiner Lesart, sondern ganz im Gegenteil, uns immer tiefer ins Verderben drängt, weil es uns irgendwie von dem ablenkt, was tatsächlich der Fall ist, also zu akzeptieren, dass das Leben endlich ist und wir einfach nicht alles unterbringen werden, egal wie gut unser Zeitmanagement, egal wie produktiv wir sind. Also Produktivität ungleich glücklicheres Leben. Wie siehst du das?
Bestimmt sehr wohl. Also das Gute an der Zeit ist, es gibt natürliche Grenzen und die muss man halt einfach akzeptieren. Also irgendwann ist der Tag vorbei, irgendwann ist die Woche vorbei, das Monat, das Jahr, das Leben. Und diese Grenzen der Zeit zeigen auch zugleich, was ist von Bedeutung und was ist nicht von Bedeutung. Weil wenn man die Fülle des Lebens betrachtet, gibt es unfassbar viele Wahlmöglichkeiten, die wir haben, aber wir können halt nicht alles erfahren und vor allem auch nicht alles gleichzeitig erfahren. Und von dem her finde ich das gut, dass man sich einfach mal die Frage stellt, was will ich denn mit dieser begrenzten Zeit machen, in der Arbeit und außerhalb der Arbeit? Und wenn einfach die Aufgabenliste überbordend ist, dass man sagt, das kann ich niemals schaffen, dann ist halt einfach Fakt, das sind zu viele Aufgaben. Also so ehrlich muss man sein, weil wenn ich zu dir sage, Arbeit 25 Stunden am Tag, dann wirst du sagen, das geht nicht, der Tag hat 24 Stunden. Und wenn man aber so eine lange Aufgabenliste hat und die geht sich vorne und hinten nicht aus, dann muss man halt auch sagen, das geht nicht. Man muss halt priorisieren und schauen, was zählt denn wirklich. Und nicht alles, was wir denken, ist von Bedeutung, ist ja tatsächlich von Bedeutung. Und die Grenze der Zeit hilft eben dabei herauszufinden, was möchte ich denn? Beruflich wie privat, es hilft bei den großen Entscheidungen. Und diese Verknappheit, die kann ja, oder diese künstliche Verknappung von Zeit kann ja jeder herstellen. Gibt ja mehrere Methoden, dass man sich einfach vorstellt, mit 80 Jahren, wie soll die Grabrede ausschauen? Das ist ja von Stephen R. Covey mal so hochgehoben worden und gibt auch viele weitere Methoden.
Okay, also künstliche Verknappung brauchen wahrscheinlich die wenigsten, oder? Also ich glaube, die meisten Menschen leiden unter gefühlter Knappheit der Zeit und ich glaube, das kommt doch tatsächlich oft von dem Gefühl, dass man die Zeit produktiv nutzen muss. Ist nicht genau das, wogegen der Oliver Berkman sich ausspricht? Also dieser Zwang, irgendwo immer produktiv zu sein und immer das Maximale rauszuholen, die Zeit immer möglichst sinnvoll zu verbringen, ist das nicht genau die Message, die er in dem Buch praktisch verbreiten möchte?
Ja, auch. Also ich sehe einige Stellen da tatsächlich kritisch. Also auch mit der Prokrastination, das halt heißt, okay, jemand, der was gut prokrastiniert, weiß halt, wann darf er nicht prokrastinieren und wann kann er prokrastinieren. Ich glaube, das schon irgendwie spannend ist, gerade bei der Prokrastination, also wenn man was aufschiebt, diese auch zu überwinden. Also ich sehe da eher so eine Challenge darin, wo ich mir denke, okay, wie kann ich das jetzt überwinden? Und da gibt es ja auch, der einfachste Trick ist, was ist der nächste Schritt? Und das schafft ja auch Erfüllung, wenn man sich einfach überwindet. So sehe ich es zumindest. Es geht ja nicht immer darum, alles 100% produktiv zu machen mit Input. Was ist das Ergebnis? Wie viel Zeit habe ich investiert? Aber es geht halt, glaube ich, schon darum, auch das Leben auch zu leben. Und da hat er recht. Das wird halt teilweise vergessen, weil man halt immer noch mehr versucht zu erreichen in noch kürzerer Zeit. Deswegen wird auch die Pomodoro-Technik falsch verstanden mit den 25-5. Wo halt viele meinen, wenn ich jetzt nur 20 Minuten gebraucht habe, dann schiebe ich die nächste Aufgabe nach für 5 Minuten. Aber man sollte halt dann die 5 Minuten verwenden, um die Aufgabe zu kontrollieren. Also, weil dann hat man ja wieder dieses Dilemma, dass man versucht, in noch kürzerer Zeit und in noch weniger Zeit noch mehr Aufgaben reinzupacken. Und das ist ja dann ein Frustrationsgefühl, weil man ja nie ankommt. Aufgabenlisten sind unendlich. Die Zeit hat halt natürliche Grenzen. Deswegen ist ja Kalendermanagement besser, weil man mal sieht, okay, wie viel hat denn tatsächlich Platz? Also Aufgabenliste kann unendlich sein, der Kalender ist schon einmal begrenzt. Das ist schon einmal ein guter Anfang, zu schauen, wohin geht die Zeit.
Also mehr Produktivität führt zu mehr Arbeit, unter Umständen.
Ja, definitiv, ja. Also es geht darum, auch einfach zu erkennen, was ist denn in dem Moment wichtig, weil natürlich, man kann sehr viele Ergebnisse schaffen, indem dass man sehr viele Dinge tut. Dann ist halt die Frage, sind es die richtigen Dinge? Das geht da einher.
Ich glaube, der Oliver Berkman hat auch gesagt, also da geht es so ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out, und dann spricht er von The Joy of Missing Out, oder? Also tatsächlich um das Nichtstun oder um das Glück, einfach mal nichts zu tun und Dinge auch zu verpassen, anstatt diesem FOMO. Wie siehst du das? Gibt es sowas, The Joy of Missing Out?
Ja, muss man ja machen. Also man kann nicht überall dabei sein und man muss halt einfach mit dem Leben, dass man nicht alles mitkriegen kann. Und das befreit ja auch zugleich. Also ich glaube, wenn man diese Klarheit besitzt, dass das Leben auch ohne einen stattfindet, das Leben von anderen Menschen. Ich glaube, diese Klarheit benötigt man. Da findet man auch wieder mehr zu sich selbst und im Endeffekt geht es immer um dich als Person. Du bist die Basis von allem und du musst schauen, dass es dir gut geht. Das ist mal das Wichtigste. Und wenn man immer nur schaut, was andere machen oder wenn man immer die Angst hat, irgendwas zu verpassen und dass man das und das und das noch erleben muss, das ist ja ein Druck, dem was man sich da auferlegt. Und manchmal ist es manchmal ist es auch einfach gut, nichts zu tun. Das passt. Es gibt ja auch den Write-Off-Day, also dass man wirklich einen Tag komplett abschreibt, wo man weiß, heute passiert nichts. Und das gehört genauso dazu. Das Leben ist ein Forschungsprojekt und es gibt mal solche Phasen, aber das macht ja das Leben so interessant, oder? Kann ich einfach mal nichts tun? Und das ist ja auch das Interessante beim Angeln. Das ist eine spannende Erkenntnis. Ich komme ja vom Aachensee, als Kind waren wir sehr viel angeln mit dem Vater, also meine Schwester und ich. Und hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, würde ich vorbeigehen und sagen, was ist mit diesen Anglern los? Die stehen am selben Ort und es passiert nichts. Und das ist ja ein ganzer Tag, sind die am See und es passiert nichts. Die angeln und machen nichts am selben Fleck und es passiert nichts. Aber als Kind hatte ich diese Wahrnehmung nicht. Als Kind ging es eigentlich vielmehr darum, ich genieße die Zeit mit dem Papa und schauen, vielleicht beißt der Fisch an und so weiter. Aber aus der Produktivitätsperspektive denkt man, was machen die? Das ist ja reine Zeitverschwendung. Aber die genießen das in dem Moment. Und so soll es ja sein.
Könntest du das jetzt noch genießen?
Das Angeln?
Ja. Oder eine ähnliche Tätigkeit, bei der nichts bei rauskommt
damit. Ja, definitiv, ja.
Okay. Ja, okay. Nach der Lektüre von dem Oliver Berkman, es gibt noch ein anderes Buch, was so ein bisschen ein ähnliches Thema hat, habe ich kürzlich gelesen und fand das sehr spannend, von Adam Phillips. Das heißt Missing Out, In Praise of Unlived Life. Und da geht es also so drum, also er sagt im Prinzip, dass zu jedem reichhaltigen Leben eben auch das jeweils ungelebte Leben dazugehört. Also all die Möglichkeiten, die man hatte und die man nicht wahrgenommen hat. All die Chancen, die man nicht ergriffen hat. All die Dinge, die Träume, die man nicht verwirklicht hat, die Wegabzweigungen, denen man nicht gefolgt ist. Und dass das also genauso dazugehört zu einem reichhaltigen Leben, wie das, was man tatsächlich getan hat. Und in gewisser Weise vielleicht in seinem Buch weist er da so drauf hin, vielleicht sogar den größeren Anteil des reichhaltigen Lebens ausmacht. Was kannst du da heute anfangen? Also das ungelebte Leben.
Ja, also es ist echt super interessant, dass du das ansprichst, weil es stimmt so 100%. Ich habe mal zu jemandem, ich habe den Wolfgang Feutl, habe ich gefragt, wofür bist du dankbar, dass es nicht eingetreten ist? Und das ist ja mal grundsätzlich eine spannende Frage und diese Frage hat mich auch bei der Hochzeit von einem Freund am Wochenende begleitet, weil da gab es so viele Situationen, wo ich mir gedacht habe, da bin ich froh, dass das nicht eingetreten ist. Einmal ist eine Kerze umgefallen und mitten in meinem Café und ansonsten hat vielleicht die Tischdecke brennen angefangen. Da war ich auch froh, dass dieses Leben nicht eingetreten ist. Und da gibt es sehr, sehr viele. Also man muss ja Entscheidungen treffen und es gibt wahnsinnig viele Dinge, wo man froh ist, dass das nicht eingetreten ist.
Und gleichzeitig gibt es viele Dinge, von denen man vielleicht... Also wo man trauert, dass sie nicht eingetreten sind. Oder Dinge, von denen man sich verabschieden muss. Oder einfach Wegabzweigungen, denen man nicht gefolgt ist. Und man könnte sich fragen, na was wäre wenn? Was wäre gewesen, wenn ich diese und jene Entscheidung getroffen hätte? Also je länger man lebt, glaube ich, umso größer wird ja dieser Möglichkeitsraum, den man nie aktualisiert hat. Ja, der sich irgendwo ergeben hätte, sich aber nicht ergeben hat. Und da gibt es natürlich Dinge wie irgendwie Hausbrände, die man besser nicht erlebt. Aber da gibt es vielleicht auch viele Dinge, die toll gewesen wären und die, von denen man sich verabschieden muss. Und auch von der Vorstellung zukünftig weiß man schon, dass es viele Dinge gibt, die man nie erleben werden kann, weil sie einfach in dem Moment nicht der Entscheidung entsprochen haben, die man gefällt hat. Also Was hat das für einen Anteil im Leben? Ist das Leben, ich muss an den Spruch denken, life is what happens when we're busy making other plans. Ja, also passiert vielleicht ganz viel von dem, was wichtig ist, was wir eigentlich nicht geplant haben und nicht angestrebt haben.
Also darüber nachzudenken, was hätte sein können oder was wäre wenn, das ist ja ein Graben in der Vergangenheit und das ist ein Fass ohne Boden. Und ich glaube, damals hat man ja bewusst so Entscheidungen getroffen und ab und zu wollte vielleicht das Leben nicht, dass es genauso spielt. Und ja, es stimmt, also diese Möglichkeiten, was nicht stattgefunden haben, die werden natürlich über das Leben größer. Aber genau um das geht es ja dann, glaube ich, auch bei dieser Joy of Missing Out, dass man halt wirklich sich die Zeit nimmt, auch Dinge zu tun, die was halt vielleicht mal nichts Produktives sind, weil dass man, gibt ja auch das Buch 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und da geht es ja ganz oft darum, ich hoffe, ich hätte mehr Zeit mit meinen Freunden und mit meiner Familie verbracht. Ich hoffe, ich hätte oder ich würde mir wünschen, ich hätte weniger gearbeitet etc. Also ich glaube, dass es ganz viel darum geht, was fühlt sich in dem Moment richtig an? Wer möchte ich in diesem Moment sein? Also ich glaube, dass das die alles entscheidende Frage ist, weil um das geht es ja im Endeffekt. Um was geht es jetzt? Nicht um was geht es in 20 Jahren, sondern um was geht es jetzt? Natürlich auch in 20 Jahren, wenn man es jetzt in Szenarien denkt, aber das ist alles, die Gegenwart, meiner Meinung nach.
Was ist es, was dich da antreibt? Warum hast du überhaupt ein Interesse an Produktivität und an Zeitmanagement und an To-Do-Listen oder wie immer? Also ich weiß, dass du deinen Tag sehr, sehr gut durchstrukturiert hast und sehr produktiv bist. Und wenn du sagst, dein Fokus hat sich jetzt eben geändert und auf Fokus verschoben, dann ist das ja immer noch irgendwo ein gewisses Ziel, Dinge zu optimieren, oder? Also es soll dabei was rauskommen, ja? Es irgendwie möglichst nützlich machen oder möglichst sinnvoll gestalten, was du tust, oder möglichst erfüllend. Also da gibt es so ein Streben nach irgendwie das Maximale irgendwie herausholen. Wo kommt das her? Was treibt dich da an?
Also früher war es sicherlich der Mangel, definitiv. Also dass ich gedacht habe, okay, dieses Mangelgefühl kann ich wegmachen mit mehr Leistung. Also dieser Gedanke, Liebe ist gleich Leistung, das war sicher damals der entscheidende Faktor. Und mittlerweile ist es dem geschuldet, dass ich mir die Frage stelle, wer möchte ich sein und wie kann ich das am besten zum Ausdruck bringen. Und da probiere ich halt viel, um zu schauen, wie kann ich den Tag gestalten, um gegenwärtig zu sein, um Energie zu haben, um gute Beziehungen zu führen, gute Gespräche zu führen etc. Also bei mir geht es halt mehr eigentlich darum, wie kann ich dem Bild, was ich von mir habe, gerecht werden. Also was gibt es für Potenzial, nicht optimieren bis zum Geht nicht mehr, sondern eher, was tut mir gut und wie kann ich ein gutes und erfülltes Leben führen. Und das war tatsächlich auch ein Jahresvorsatz, mehr Freude und Leichtigkeit im Leben zu haben. Weil natürlich, das ist ja das Schwierige, man hat dann Ziele, man eifert den Zielen nach, man arbeitet daran etc. und vergisst dann eigentlich, dass das jetzt das alles Entscheidende ist. Und wenn man immer nur Aufgaben als Mittel zum Zweck sieht, dann ist ja auch die Gegenwart nur ein Mittel zum Zweck und das führt zu gar nichts. Und wenn man mal das Ganze wegnimmt und sagt, okay, die Aufgabe ist wirklich der eigentliche Zweck, dann hat ja Ziele erreichen, das ist ja nur Outcome, indem dass man Aufgaben erledigt am Ende des Tages. Aber dann rückt ja eigentlich die Aufgabe mehr in den Vordergrund und das ist ja dann auch ein Erfolgskriterium, wie erfüllt war ich denn eigentlich oder wie viel Freude hatte ich denn dabei, einfach die Aufgaben zu erledigen oder wie wenig Widerstand hatte ich. Also natürlich geht nicht alles in Freude, aber zumindest den Widerstand, den kann man schon sehr gut minimieren. Mhm. Und für mich geht es halt mehr darum, einfach zu schauen, was will ich, werde ich diesen KPIs, so habe ich es mal früher definiert, persönliche KPIs, werde ich denen gerecht? Also habe ich Lebensqualität, habe ich Zeitqualität? Nutze ich meine Zeit so, dass ich sage, das war sehr gut? Also nicht alles ist produktiv, aber dass ich halt wirklich sage, ja, den Tag, den habe ich gut vollbracht. Und das kann mit vielen Dingen zusammenhängen. Es kann einfach sein, dass man auf der Parkbank sitzt und nichts macht. Aber wenn es in dem Moment das Richtige war, dann war es sehr gut.
Also das Leben erleben, während es stattfindet.
Ja.
Cool. Wo geht die Reise hin? Wird es eine Folge 500 geben? Oder wird es eine Folge 1000 geben des Neurorocks Podcast? Wo geht die Reise hin? Was hast du vor?
Also auf jeden Fall mal weitermachen. Vielleicht werden es 400. Also ich gehe davon aus, ob es 500 werden. Es sind ja immer 2 Jahre. Also ich glaube, 2 Jahre schaffe ich noch. Ob es dann 4 Jahre sind, mal schauen. Das kann sich schon ergeben. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie lange gibt es Podcasts? Also ist das etwas, was irgendwann verloren geht? Oder was kommt eigentlich nach Podcasts? Sind es dann eigentlich eher so Live-Events, wo einfach Menschen zusammentreffen und interessanten Menschen zuhören? Also viel eher würde ich mir die Frage stellen, wenn es jetzt 1000 Folgen sind, dann bin ich schon noch einige Zeit dabei. Aber da würde ich mir eher die Frage stellen, gibt es Podcasts dann noch? Oder gibt es irgendetwas nach Podcasts? Und mal schauen.
Was könnte das sein? Was schwebt dir vor? Vielleicht kannst du ein neues Format erfinden.
Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist schon eher mehr so Richtung, ich glaube, dass mal das Problem ist bei Podcasts, dass es einfach unfassbar viel gibt. Und viele werden gar nicht gefunden, obwohl die sehr, sehr gute Inhalte haben und ja gar nicht die Zeit haben, alles zu konsumieren. Und es ist halt einfach eine Überinformation. Und ich glaube, was viel spannender ist, ist ja eigentlich, also an Informationen mangelt es nicht. Ich glaube, da können wir uns sehr gut, ich glaube, da stimmen alle zu. Überall sind Informationen, überall ist Wissen. Aber vielleicht ist einfach erfahrungsbasiertes Podcasting, wie auch immer das ausschaut, Erlebnisse sammelt durch den Podcast. Ich glaube, das wär sicherlich eine neue Form, weil dann lernt man ja auch. Also ich war ja nur so unter Anführungsstrichen dumm und habe halt das angewendet, was die Podcast-Gäste zu mir gesagt haben. Deswegen sage ich, ich bin ja nur Produkt daraus, weil ich mal gedacht habe, ja, das probiere ich. Ja, das schauen wir an. Ja, das könnte ich auch machen. Oder ja, mal schauen. Recherchiere ich mal näher nach. Und ich glaube, dass genau darum geht. Also nicht nur zu konsumieren, sondern auch umzusetzen. Und vielleicht, dass da irgendwie die Möglichkeit gibt, dass man dann wirklich echte Erfahrungen sammelt aus den Podcast-Formaten. Das wäre, glaube ich, schon spannend. Was denkst du?
Du, ich weiß es nicht, was es für weitere Formate geben kann, aber ich glaube, du hast recht, also dass das Angebot wahnsinnig groß ist, oder? Und ich bin also jemand, ich höre ganz gerne Podcasts, aber habe so meine 2, 3, die ich mir anhöre und recherchiere da eigentlich gar nicht weiter. Und merke auch, also Fear of Missing Out, also merke auch, wie viel man da wahrscheinlich verpasst und wie viele gute Inhalte und gute Podcasts und tolle Gespräche man eben nicht konsumieren kann oder nicht dran teilhaben kann. Aber das gehört einfach, das lässt sich nicht anders machen im Leben, denke ich, ja.
Ja, also deswegen habe ich ja auch einen kompletten Verzicht gewählt. Also ich habe seit August keinen Podcast mehr angehört, außer halt die Eidmann beim Gespräch. Weil halt einfach der Gedanke da war, das ist zu viel, das geht nicht. Das war ja regelrechte, also das, wie wenn man den ganzen Tag im Fastfood isst, das ist ja Wahnsinn. Und das war halt dann einfach zu viel im Sinne von, erstens hört man alles auf doppelter Geschwindigkeit. Ich kann jetzt auch nicht sagen, Matthias spricht doppelt so schnell, weil ich möchte nur irgendwas anderes tun. Das geht ja nicht. Also das funktioniert im realen Leben nicht. Und wenn etwas nicht im normalen Leben funktioniert, ist die Frage, sollte es dann überhaupt möglich sein? Also ist ein Unterschied zwischen normal und natürlich. Ist es normal, also auf doppelter Geschwindigkeit anzuhören, aber ist es natürlich? Eher nicht. Und dann habe ich halt für mich entschieden, aber das geht nicht mehr. Und das hilft ungemein. Also ich habe dann schon einmal so die ersten Wochen geschaut, was gibt es für neue Folgen und so weiter, habe aber nichts angehört. Und irgendwann kommt man drauf, ich verpasse eh nichts. Also auch News, Nachrichten, ich konsumiere keine Nachrichten. Meine Berichterstattung ist die Freundin. Das ist natürlich eine sehr einseitige Berichterstattung mit viel Interpretationsspielraum. Aber das reicht dann auch. Ja.
Gut, du, mit Hinblick auf die Zeit würden wir langsam zum Ende kommen. Gibt es noch was, was du gern sagen möchtest, anlässlich der 300. Folge? Gibt es was, was jetzt offen geblieben ist? Hast du noch was, was du deinen Hörern und Hörerinnen mitteilen möchtest?
Mich freut es, dass du die 300. Folge moderiert hast. Mich hat es sehr gefreut. Ich schätze dein Wissen immer ganz sehr, weil das habe ich immer gesagt, also bei dir kann man immer was lernen. Also definitiv, man kann von jeder Person was lernen, aber auch zum Beispiel, du hast mal über Spiritual Bypassing gesprochen und das war auch bei mir so etwas, wo du mich kalt erwischt hast und dann habe ich auch länger darüber nachdenken müssen. Und deswegen schätze ich immer die Gespräche mit dir sehr und du bist ja gerade bei deiner Ausbildung als Psychoanalytiker, Psychologe?
Psychoanalytischer Psychotherapeut.
Ja.
Werde ich werden irgendwann, ja.
Und da freut es mich, wenn ich dich vielleicht dann in irgendeiner der Folgen zwischen 300, 400 oder bis 500 interviewen darf. Also mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass du das gemacht hast, weil ich schätze dich über die Maßen. Vielen Dank für deine Zeit, Matthias.
Ich danke dir und wünsche dir alles Gute für die nächsten 100 Folgen, lieber Robert.
Dankeschön, danke.
Danke dir.